Deutschland ist am Ende. Deutschland geht unter. Bald kein Sprit mehr. Bald kein Gas mehr. Bald leere Regale. Bald kommt der Krieg. Wenn man durch erfolgreiche YouTube- oder Podcast-Kanäle in den letzten Monaten scrollt, findet man überwiegend solche Titel. Es scheint eine Endzeitstimmung zu sein. Es wird der Eindruck vermittelt, Deutschland befindet sich im freien Fall und es gibt keine Hoffnung mehr und auch keinen Grund zur Hoffnung. Das passt allerdings nicht ganz zur Aufbruchsstimmung, die ein Mann erzeugt, dessen Rede, besser gesagt Brandrede, wir uns heute in diesem Podcast anhören. Jürgen Klopp, der neue Fußball-Bundestrainer, wurde am 24. Juli 2026 offiziell vom DFB als neuer Bundestrainer vorgestellt. Und er hat gleich zu Beginn eine Pressekonferenz gehalten, die es in sich hatte. Und durch und nach dieser Pressekonferenz war ein ganz klares, anderes Gefühl da, nämlich, dass es vielleicht Sinn machen könnte, auch darüber nachzudenken, ob man Deutschland nicht auch retten könnte und wer dafür verantwortlich ist und wie man das Ganze macht. Denn Jürgen Klopp hat es bewiesen, und zwar schon dreimal in seinem Leben, kleine, weniger erfolgreiche Teams plötzlich sehr, sehr erfolgreich zu machen. Und wenn man eine Stadt verändern kann durch den Fußball, dann vielleicht ja sogar auch ein Land. Deswegen lasst uns heute in dieser Podcast-Folge darauf schauen, was wir tun könnten, um vielleicht auch nach der Jürgen Klopp-Strategie, seinem Vorgehen, seiner Mentalität, dieses Land wieder aufzubauen und wieder in bessere Zeiten zu führen. Und wenn auch du mich dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast zu einem der hellsten, größten und leuchtendsten Leuchttürme dieses Landes zu machen, um möglichst viele Menschen in dunklen und schwierigen Zeiten zu unterstützen, dann abonniere diesen Kanal bitte bei YouTube, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Dich kostet das nur ein paar Sekunden deiner Zeit, aber keinen Euro. Mir hilft es aber sehr, möglichst viele Menschen zu erreichen, um sich eben ein erfolgreiches, erfülltes Leben aufzubauen, ob in Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude und viel Inspiration bei dieser neuen Folge, die Kunst zu leben. Der 24. Juli 2026 wird sehr wahrscheinlich wirklich in die Geschichte eingehen, denn ein Mann ist Bundestrainer geworden, der in Deutschland, glaube ich, wie kaum ein anderer für Positivität, für Willenskraft, für Einsatz, für Leidenschaft und auch für Erfolgsgeschichten steht. Jürgen Klopp, der Mann ist aktuell 59 Jahre alt und hat eine beeindruckende Trainerkarriere hinter sich. Und jetzt ist er so ein bisschen aus meiner Sicht der Hoffnungsträger, und zwar nicht nur im deutschen Fußball, sondern für was viel Wichtigeres, nämlich für unser ganzes Land. Wenn du jetzt sagst, naja gut, also ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, also kann denn jetzt so ein Fußballtrainer tatsächlich ein Land revolutionieren? Da müssten doch eigentlich mal die Politiker jetzt einen Schritt machen. Wir bräuchten so einen Jürgen Klopp in der SPD oder in der CDU oder in sonst irgendeiner anderen Partei und vielleicht nicht nur einen, sondern mehrere. Ja, und ich glaube trotzdem, dass wir den Fußball an der Stelle unterschätzen, denn der Fußball kann ein Land verändern, und gerade in Deutschland übrigens sollten wir uns daran erinnern, dass er das bei uns auch schon hat, denn jeder von euch weiß, dass es mal ein deutsches Wirtschaftswunder in den 50er Jahren und in den 60er Jahren gegeben hat, und dieses deutsche Wirtschaftswunder wurde ganz massiv ausgelöst nach einer sehr, sehr, sehr dunklen Zeit, die wir in Deutschland hatten, einem absoluten Zusammenbruch, und zwar wirklich auf allen Ebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir natürlich selber zu verursachen hatten oder zu verschulden und zu verantworten hatten. Aber dann kam 1954 auch das Wunder von Bern. Deutschland wurde das erste Mal Fußball-Weltmeister, und das hat bei den Menschen in der Bevölkerung so eine Aufbruchsstimmung erzeugt, so einen Glauben auch wieder an sich selbst, dass etwas klappt. Das war gewaltig, und durch diese Kraft und Energie, die auch der Fußball in weite Teile der Gesellschaft da eingebracht hat, wurde auch dieses Weltwirtschafts- oder dieses deutsche Wirtschaftswunder, das die ganze Welt ja mit auch verändert hat übrigens in der Folge, ausgelöst. So, und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier zu Beginn von dieser Podcast-Folge mal klarstellen will. Ich bin ein absoluter Optimist, und zwar nicht in dem Sinne, dass ich die rosa-rote Brille aufhabe und mir denke, das wird ja alles super in der Zukunft und das, was die alles erzählen, dass Deutschland abstürzt und dass es hier Katastrophen gibt und dass es sehr schwierig wird, das stimmt ja alles nicht. Doch, doch. Deutschland ist auf einem massiv absteigenden Aste und wir sind noch lange nicht am Tiefpunkt angekommen. Und ja, die nächsten Monate und Jahre werden sehr schwierig und leidvoll werden. Es wird sehr große Erdbeben geben, davon bin ich ziemlich überzeugt, ohne es sicher zu wissen. Aber Optimismus ist, und das ist mal eine klare Definition für dich, Optimismus ist nicht zu glauben, dass alles funktionieren und klappen wird. Sondern Optimismus bedeutet, dass man daran glaubt, dass nicht alles schiefgehen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass trotz des Abstiegs von Deutschland und trotz der vielen Probleme, die wir so haben und noch haben werden, dass wir nicht untergehen werden. Deutschland ist nicht dem Untergang geweiht aus meiner Sicht, sondern Deutschland ist in einer Umbruchsphase, in einer Chaosphase. Und das Chaos ist immer die Vorstufe einer neuen Ordnung. So, die alte Ordnung hat ihre Zeit gehabt. Diese alte Ordnung kommt jetzt in eine Unordnung. Das Gegenteil des Chaos ist der Kosmos. Kosmos kommt vom griechischen Wort Ordnung. Also Kosmos bedeutet Ordnung und die Vorstufe dieser Ordnung ist eben, dieses Kosmos ist das Chaos. Und dementsprechend befinden wir uns jetzt in einem Chaos, aber es gibt viele gute Gründe, warum wir wirklich auch an Deutschland glauben können und glauben dürfen und warum es sich auch lohnt, gerade in einem Land, das große Probleme hat, zu arbeiten und daran zu arbeiten, dass dieses Land auch wieder vorwärts kommt. Denn ich persönlich bin der Meinung, wenn es in meiner Beziehung schlecht laufen würde und ich viele gute Jahre in der Beziehung schon hatte, dann bin ich nicht der Erste, der einfach weg ist, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, sondern arbeite ich daran, dass diese Beziehung wieder eine Chance hat und auf einer neuen Ebene sich wieder neu entwickeln kann. Und ich glaube, dass gerade die Leute, die jetzt immer hier mit fliegenden Fahnen dann das Land verlassen, und dann vom Ausland her leicht abfällig über Deutschland urteilen und vor allem über diejenigen, die noch dort sind, so nach dem Motto, wie doof könnt ihr sein und zahlt ihr auch noch Steuern, dass das oftmals diejenigen sind, die selbst sehr von Angst getrieben sind, manchmal auch in Deutschland keinen richtigen Fuß auf den Boden gekriegt haben oder zumindest auch echt undankbar sind, weil diese ganzen Leute meistens deswegen auch auswandern konnten, weil sie viele Jahre und teilweise Jahrzehnte von dem System in Deutschland auch sehr stark profitiert haben, eine kostenlose Schulbildung hier genossen haben, die Krankenhäuser, die Infrastruktur und vieles mehr, was wir in Deutschland haben, was es in anderen Ländern nicht gibt, auch genutzt haben und jetzt eben das Land verlassen. Ich meine, das kann man alles machen. Jeder ist in der Welt frei. Das ist jeder Deutsche ist frei, in der Welt dorthin zu gehen und zu leben, wo er möchte. Alles in Ordnung. Das macht dich nicht zum besseren, aber auch nicht zum schlechteren Menschen. Ich sage nur, es macht Sinn, sich für dieses Land zu engagieren und das auch innerhalb des Landes. Warum? Weil es in einem Land, in dem es nicht so gut läuft, wo es viele Probleme, Krisen und Schwierigkeiten gibt, ganz besonders viele Chancen und Möglichkeiten auch gibt. Es war und wird noch nie so einfach gewesen sein, in Deutschland auch erfolgreich zu sein, wenn man die Dinge richtig macht. Und dazu gehören ein paar Schlüsselfaktoren, die Jürgen Klopp in dieser Pressekonferenz, die wir uns jetzt gleich in Auszügen mal anschauen, und dann werde ich das mal ein bisschen kommentieren, was er da gesagt hat, die Jürgen Klopp wunderbar da auf den Punkt gebracht hat. Und für mich ist es schon wirklich echt überraschend, wenn ich mir heutzutage so die erfolgreichsten YouTube-Kanäle so mancher Kollegen von mir anschaue. Das sind Leute, die eigentlich immer so mit positivem Unternehmer-Mindset oder Spiritualität oder sonstigen sehr stark gearbeitet haben und den Medien, sie meinen damit den Mainstream-Medien, ja immer diese Panikmache und die Negativität vorwerfen. Das heißt, dass sie ja Nachrichten immer nur negative Meldungen bringen und dass Leute wie Lauterbach und Co. und andere Politiker überall Panik und Krisenstimmung verbreiten. Das mag sein. Und wenn Sie auf Ihre eigenen Kanäle schauen würden, dann würden Sie wahrscheinlich erkennen, dass Sie mittlerweile genau das Gleiche machen. Denn ich habe dir, bevor wir jetzt auf die Pressekonferenz von Jürgen Klopp gleich eingehen, habe ich dir jetzt mal meine Top 10 Headlines, die ich vorhin in einer 10-minütigen Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal kurz recherchiert habe. Die möchte ich dir jetzt gerne mal geben, denn diese YouTube- und Podcast-Kanäle sind voll von diesen Headlines. Hier die Top 10. Also erstens, Deutschland geht unter. Zweitens, jetzt wird Deutschland geopfert. Drittens, wenn ich jung wäre, würde ich auswandern. Viertens, verlass das Land, solange du kannst. Fünftens, sie schalten alles ab. Jetzt kommt der Reset. Sechstens, die meisten werden 2026 alles verlieren. Siebtens, jetzt kommt der Krieg. Achtens, bald leere Regale. Neuntens, bald kein Sprit mehr. Und zehntens, mein persönliches Highlight, kein Öl, kein Gas, bald kein Essen mehr, Fragezeichen. Die Wahrheit hinter der Krise. Das sind also Headlines von den Leuten, die den Medien früher immer Negativität vorgeworfen haben. Und das sind ja nur Auszüge daraus. Natürlich sind viele andere Podcast-Folgen, die jetzt weniger mit Deutschland und dem deutschen Niedergang oder der deutschen Krise zu tun haben, auch sehr aggressiv gegen immer irgendeine Art von Feindbild ausgerichtet. Also, das ist etwas, was mir schon sehr stark auffällt und gerade auch so mancher spirituelle Coach oder Persönlichkeitsentwicklungsanbieter darf sich da vielleicht auch mal hinterfragen, was für eine Energie er durch seine Interviewgäste, durch seinen Kanal, durch seine Arbeit hier eigentlich in die Welt gibt. Ob das die Energie ist, wie er oder sie glaubt, Deutschland wieder aufbauen zu können, wenn das dann überhaupt die Agenda ist. So, deswegen, lass uns jetzt hier positiv sein, denn ich bin, wie gesagt, jemand, ich lebe in Deutschland, ich bleibe in Deutschland, meine Firmen sind in Deutschland, meine Mitarbeiter sind in Deutschland, ich versteuere in Deutschland und ich möchte auch, weil ich dieses Land liebe, und das sage ich ganz frisch und frei weg, ich liebe Deutschland, ich liebe nicht die Politik, ich liebe auch nicht die Systeme, aber ich liebe dieses Land, ich liebe die Natur, ich liebe die Berge, ich liebe die Flüsse, ich liebe auch weite Teile der deutschen Tugenden, die wir mal so hatten, wie Pünktlichkeit, wie Respekt, wie Ordnung, wie Freiheit, unsere Grundwerte. Ja, ich liebe das Grundgesetz, ich liebe das, was uns als Deutsche eigentlich mal ausgezeichnet hat in dieser neuen deutschen Welt natürlich. Ja, das liebe ich, das glaube ich ist schützenswert und ich glaube, dass es auch Möglichkeiten gibt, das in einer neuen Form mit vielen guten neuen Aspekten und auch den Menschen, die wir jetzt hier im Land haben, dass wir das erneuern können und aufbauen können. Und deswegen lass uns jetzt mal drüber sprechen, ja, wie retten wir denn Deutschland und wer ist eigentlich wir? Ja, wie können wir das machen? Und diese Pressekonferenz von Jürgen Klopp, das war eine echte Brandrede und er hat da mal wirklich einen Appell an die Nation, aber auch an die Medien gerichtet. Das fand ich schon bemerkenswert. Und diese Jürgen Klopp-Strategie, da können wir uns einiges abschauen davon. Und deswegen lass uns mal in so ein paar Abschnitte reingehen. Ich habe mir so ein paar Ausschnitte aus dieser Pressekonferenz vorbereitet und da hören wir jetzt rein und ich gehe ab und zu dann mal auf eine Pause, um mal meine Gedanken dazu zu teilen. Also nach einiger Zeit, relativ früh allerdings in dieser Pressekonferenz, innerhalb der ersten Minuten fing Jürgen Klopp darüber an zu sprechen.
Auf diesem Weg, den wir im Idealfall alle gemeinsam einschlagen, werden wir euch auch brauchen, wem es egal ist. Wie es mit uns weitergeht, wie es mit dem DFB weitergeht, wie es mit dem deutschen Fußball weitergeht, gut, dann kann ich dann natürlich nicht helfen, aber wem es nicht egal ist, muss ein bisschen Auftrag erfüllen.
Das war gleich zuerst ein Appell an uns alle. Also das heißt, wir haben oftmals diesen Reflex oder diesen Impuls, dass wir jetzt nach oben schauen, wer dieses Land wieder ins Licht führen soll, ja, aus der Katastrophe führen soll, wer den Karren hier aus dem Dreck ziehen soll. Und wir denken dann immer über Personalien nach, über einzelne Menschen. Und weder die deutsche Fußballnationalmannschaft, die ja auch am Boden liegt, noch der DFB, der ja auch am Boden liegt, noch Deutschland insgesamt, was ja auch am Boden liegt, kann von einer einzelnen Person oder einer kleinen Personengruppe gerettet werden. Sondern das ist unser aller Auftrag und deswegen war diese Aussage von ihm wichtig, dass er alle einlädt und mit alle waren alle gemeint. Also auch die Fans, die Verantwortlichen, die anderen Bundesliga-Trainer, alle Vereine, die Medien, alle sind gefragt, ja, und auch ein schöner Hinweis, ja, also wem es egal ist, was mit uns passiert, dem kann er auch nicht helfen. Und ich sehe das, dass mittlerweile wirklich viele Leute dieses Land verlassen, entweder wirklich physisch verlassen oder emotional verlassen, die bleiben zwar in Deutschland wohnen, aber so eine Art innere Kündigung, ja, dass diese Menschen sagen, ist mir egal, was die machen, ist mir egal, was da passiert. Und ich glaube, diese, das ist mir jetzt egal Haltung, ich habe da Verständnis dafür, dass sowas passiert, aber ich glaube, das ist mit absoluter Sicherheit die falsche Haltung. Denn so kann man keine Aufbruchsstimmung erzeugen, so kann man nichts Neues erschaffen und dann darf man denjenigen, die es eigentlich tun müssten, auch nicht vorwerfen, dass sie ähnlich sind, weil versuche immer, egal auf welcher Hierarchieebene du gefühlt stehst, dein Leben auf eine Art und Weise zu führen und dich so in die Gesellschaft, in ein Team, in eine Gemeinschaft einzubringen, wie du möchtest, dass sich auch die Vordersten, die Obersten einbringen. Und auch wenn sie es nicht tun, bleibst du trotzdem bei deinem Anspruch. Weil viele Leute sagen, ja, ich arbeite auch fleißig, ja, oder ich habe mir auch Jahre den Hintern aufgerissen, aber die da oben, die machen es ja nicht. Ja, die da oben, manchmal in einer Fußballmannschaft, manchmal in einem Unternehmen und oft auch im Staat, die arbeiten nicht so und treffen nicht die Entscheidungen, die wir gerne hätten. Und da gibt es viele ungute Dinge, das sehe ich auch so. Ich erlaube diesen Menschen allerdings nicht, selbst mein Bestes zu geben. Oder um es jetzt mal ganz brutal zu sagen, auch wenn meine Führungskraft ein Arschloch ist, erlaube ich es ihr nicht, dabei oder dazu zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass ich selbst ein Arschloch werde. Denn ich habe keine Zeit, andere Menschen zu hassen, weil ich nämlich viel zu beschäftigt bin damit, Menschen zu lieben, dieses Land zu lieben, die Zukunft zu lieben und etwas aufzubauen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung. Also wir alle sind gefragt. Jeder darf sich einbringen und jeder kann sich einbringen in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Verein. Wenn jeder etwas tut, auf der einen Seite für sich, für sein Wohl und dann in dem kleinen, in der kleinen Welt, wo du bist, dort etwas Positives zu bringen, in dieser kleinen Gemeinschaft, auf die du einen Einfluss hast, dann würden wir dieses Land damit schon dramatisch verbessern. Das heißt, wir dürfen die Verantwortung für die Zukunft von Deutschland nicht in die Hände von wem auch immer delegieren. Genauso wie auch die Verantwortlichen des DFBs oder die Fans nicht die Verantwortung für den Erfolg der Nationalmannschaft an Jürgen Klopp delegieren dürfen. Und das macht er von Anfang an klar. Es ist unser aller Aufgabe, unser aller Verantwortung. Okay, also schauen wir weiter, was er gesagt hat.
Auf dem Weg, den wir irgendwann, auf den wir uns irgendwann einigen müssen, wäre es irgendwie hilfreich, wenn wir richtig vorschnell stellen bei der Berichterstattung, wenn wir das Hirn mit einschalten, wenn wir was erfahren, ob wir es wirklich auch, ob wir es wirklich auch raushauen, oder ob man mal im Sinne der Sache dann denken, ja komm, drücken wir mal ein Auge zu, solche Dinge. Aber normal, ich mach das nicht gegen euch, sondern für euch. Und ich muss mir dankbar sein, hab's gesagt, eine Riesenehre, ich werde dafür sehr gut bezahlt, das ist also alles klar, aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es ist nicht einzelne, es soll sich schon ein paar mehr. Also einer reicht nicht. Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klar zu machen. Weil ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie er mit Julian umgeht, obwohl ich mitbekommen habe, wie England mit Tuchel umgeht, in einer Situation, wo nur der sportliche Erfolg. Und es gibt andere Länder, wo es vielleicht sogar noch schlimmer ist, da habe ich nichts gelesen drüber. Das ist das Einzige, was ich verlange. Kritisiert mich für das, wenn etwas funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert. Du musst mich nicht zu sehr loben, wenn es funktioniert. Das sollte selbstverständlich sein. Wenn das nicht funktioniert, bin ich gerne bereit, daran zu arbeiten. Ihr müsst mir nur glauben, dass es nur um die Sache geht. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Also ist nicht so, das ist der Höhepunkt. Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens.
Ja, großartig. Diese klare Kante auch mal an die Medien. Wichtig, an die Medien, nicht gegen die Medien. An die Medien, diese klare Ansage an die Medien ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich. Und das ist für mich auch ein Jürgen Klopp-Erfolgsprinzip, ein Teil der Jürgen Klopp-Strategie. Er arbeitet nicht gegen die Journalisten, gegen die Medien, gegen irgendjemand, aber er sagt trotzdem ganz klar, was er will und was er nicht will, was er bereit ist zu akzeptieren und einzustecken und anzunehmen und was er nicht bereit ist zu tolerieren und zu akzeptieren. Das heißt, das war keine Medienschelte. Er hat sich nicht über sie gestellt und hat die runtergemacht. Das war keine Ansage gegen Journalisten, sondern an die Journalisten. Er hat gleichzeitig neben der harten Kante, neben der Grenze, die er gezogen hat, auch eine Tür geöffnet, weil er ihnen auch klar gesagt hat, ich mache das nicht gegen euch, ja, ich mache das auch für euch. Und somit sagt er, ich mache das mit euch zusammen. Das heißt, er ist trotzdem ein Brückenbauer, ein Vereiniger, ein Mensch, der andere mitnimmt, und aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie, auch für Deutschland insgesamt, dass wir offen bleiben oder auch mal wieder offener werden, dass Menschen hier auch mit dazukommen können, dass Menschen Teil dieser Bewegung sind, dass Menschen Teil dieses neuen Deutschland werden können, egal wo die herkommen, dass wir einfach auch die Möglichkeit finden, eine neue Form von Bevölkerung vielleicht auch zu werden. Wir werden das alte Deutschland bestimmt nicht zurückbekommen, und das sollte man sich vielleicht, glaube ich, auch nicht unbedingt wünschen. Aber natürlich auf Basis von Regeln und Werten. Das heißt, es gibt hier kulturelle Standards, es gibt Wertestandards, und die dürfen wir auch klar benennen, die dürfen und müssen wir auch einfordern. Und ja, das ist eine große Verantwortung der großen Politik, dass Kriminalität und viele andere Dinge, die man so sehen kann, natürlich hart sanktioniert werden müssen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber das geht schon im Kleinen los, dass wir trotzdem für uns einfach auch, Stichwort Zivilcourage, Respekt im Umgang miteinander, wie man miteinander spricht, wie man miteinander streitet, in einer guten, klaren, positiv aggressiven Art und Weise, dass wir eine Konfliktkultur aufbauen, wo wir auch nicht Angst haben, uns gegenseitig die Wahrheit zu sagen, wo wir nicht zu überempfindlich sind, wenn jemand mal was sagt, wo wir kritikfähig sind, wo wir auch mal was einstecken können, ohne jemanden in Bausch und Bogen zu verurteilen, wo wir gemeinsamer, aber auch unterschiedlicher Meinung sein können, wo wir also miteinander streiten können in der Sache und vielleicht auch keinen Konsens finden, also unterschiedliche Meinungen auch einfach mal aushalten können und trotzdem uns am Ende des Tages als Menschen begegnen. Und jeder arbeitet in seinem Bereich weiter. Also das heißt, nicht zwingend alles zu vereinheitlichen, keine zwangshafte Gleichheit an allen Stellen. Ein gutes Team ist immer dann gegeben, wenn unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen. Und da gibt es auch Reibungspunkte, da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch Schwierigkeiten und Streit. Und das ist so, aber am Ende des Tages gibt es etwas, was wichtiger ist, und das ist eben vielleicht der Frieden, das ist vielleicht auch die Entwicklung, das Wachstum, der Fortschritt. Das sind diese Dinge, wo man sich dann auch mit seinen persönlichen Egoismen, die jeder Mensch so mitbringt, auch mit einbringen kann in so eine Gemeinschaft. Und da ist ein Fußballteam und gerade auch eine Nationalmannschaft natürlich wirklich das perfekte Beispiel dafür, wie in so einer Miniaturausgabe, weil in einer Fußballnationalmannschaft hat natürlich jeder Sportler oder jede Sportlerin seine persönlichen Egoziele. Und es ist nicht so einfach, sich dann eben auch in so eine Gruppe einzubringen, vor allem wenn einem die Rolle, die man hat, da drin erstmal nicht gefällt. Weil es können nur 11 spielen. Es können nur 11 Spieler spielen. Das heißt, du kriegst vielleicht auch mal eine Rolle, die dir nicht gefällt. Du sitzt mal auf der Ersatzbank, du kommst auf eine Position, wo du nicht sein willst. Der Trainer trifft Entscheidungen über dich, die du nicht gerecht oder nicht gut findest. Und trotzdem ist es wichtig, dann nicht zu einer Art Revoluzzer innerhalb des Teams zu werden und gegen irgendjemand aufzubegehren, sondern dich in die Gemeinschaft mit einzufügen und die Regeln zu akzeptieren, auf die wir uns irgendwann mal gemeinsam verständigt haben. So, also das ist eine sehr klare Kante, ohne eine Front aufzubauen. Ja, die Tür bleibt da, es gibt eine klare Grenze, aber die Tür bleibt offen. Ihr Lieben, ganz kurz was in eigener Sache. Viele von euch, die diesen Podcast gerne hören, sagen oft zu mir, Steffen, dein Podcast hat mein Leben wirklich total inspiriert, aber dein Seminar hat mein Leben wirklich transformiert. Es hat es wirklich verändert. Das sind die Sätze, die ich so häufig höre, wenn die Leute bei meinem zweitägigen Seminar-Event die Kunst zu leben wollen. Denn diese Menschen haben dort eben nicht nur Information und Inspiration bekommen, wie hier im Podcast, sondern sie haben eine Methode bekommen. Sie haben gelernt, in die Umsetzung zu kommen, weil sie jetzt einen Plan haben, wie sie das tun können und was sie tun müssen. Sie haben Klarheit gewonnen. Klarheit darüber, wo sie stehen, wo sie ansetzen müssen, was ihre womöglich negativen, blockierenden Glaubenssätze sind oder Ängste und Sorgen und vor allem, wie man sie sprengen kann. Und wir haben das vor allem schon gemeinsam gemacht. Sie haben diesen Weg mit mir zusammen gestartet. Sie haben Kraft und Energie gewonnen und sie haben eine Entscheidung für sich getroffen. Eine Entscheidung für sich selbst. Eine Entscheidung für ihr Leben. Eine Entscheidung für ihre Zukunft. Wenn du das auch möchtest und deinem Leben deine eigene Richtung geben willst, wenn du deine Kraft befreien willst und endlich nach deinen eigenen Maßstäben dein Leben verwirklichen willst, anstatt nach den Maßstäben und Erwartungen von anderen zu leben, ja, dann hol dir die Tickets für die nächste Gelegenheit. Du findest den Link zu den Tickets für das nächste Die Kunst zu leben Event in den Shownotes. Und ich verspreche dir eines. Diese 2 Tage bei diesem Seminar-Event bringen dir mehr Entwicklung, als 2 Jahre lang nur diesen Podcast zu hören. Also, ich freue mich auf dich. So, dann hat Jürgen Klopp weitergesprochen zum Thema Erwartungshaltung. Da sollten wir jetzt mal ein bisschen drauf schauen.
Der Höhepunkt, das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens. Die Erwartungshaltung ist in Deutschland Wahnsinn. Natürlich möchte man die höchsten Ziele erreichen. Wir müssen uns alle klar machen, dass wir dafür manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Das Witzige an der heutigen Zeit ist, dass man niemand mehr und nichts mehr Zeit gibt, außer sich selber. Ich sage für mich in Anspruch nehmen, dafür brauche ich ein bisschen, dafür brauche ich, aber da draußen soll alles sofort so funktionieren. Da sind wir alle, wenn wir einfach mal ein bisschen anfangen, wirklich damit so richtig drauf zu gucken, nicht so aus der Beobachterrolle, sondern mitmachen.
Ich finde diesen Punkt essentiell. Große Erfolge brauchen auch Zeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Zeit wirklich, ja, er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Man gibt sich selbst, wenn überhaupt, Zeit, aber den Dingen gibt man keine Zeit mehr. Wir suchen nur noch die Short Tracks, die Fast Lanes, die Abkürzungen. Alles muss schnell gehen, alles soll sofort da sein. Wir leben in einer Sofortness-Gesellschaft, wo immer alles sofort zu jeder Zeit verfügbar sein soll. Und wenn Dinge, die probiert werden, die gemacht werden, Dinge, die verändert werden, nicht sofort zum Erfolg und zur Verbesserung führen, dann zweifeln wir das sofort an. Dann versuchen wir, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben. Dann beginnt eine Hexenjagd auf diejenigen, die dann schuld sind. Wir suchen sofort nach Schuldigen, nach Verantwortlichen, um die dann öffentlich zu kreuzigen. Wir regen uns gleichzeitig über die Kreuzzüge oder über die Hexenverbrennung des Mittelalters von der bösen katholischen Kirche auf und veranstalten mittlerweile auf medialer Ebene, ob durch Social Media oder in den normalen Medien oder in den persönlichen Gesprächen, veranstalten wir genau das Gleiche. Das heißt, ja, dieser Veränderungsprozess, Deutschland wieder nach vorne zu bringen, das wird Zeit brauchen, das wird viele Umbrüche brauchen, das wird dauern. Und wir werden einen Aspekt lernen müssen, der in unserer super, super schnelllebigen Gesellschaft, in der alle eine Aufmerksamkeitsspanne haben wie eine Stubenfliege, das wird einen Faktor brauchen, den man Geduld nennt. Geduld und Gleichmut. Also gleichen Gemütes zu bleiben, ja, gleichmütig und gutmütig zu sein und zu bleiben, auch wenn es mal länger dauert und auch wenn es nicht immer gleich alles, was getan wird, von Erfolg gekrönt ist. Auch wenn es Rückschritte gibt, auch wenn Dinge erstmal nicht klappen. Trotzdem im Vertrauen zu bleiben und im Prozess weiterzugehen und die eigenen Erwartungshaltungen, die man so an Menschen oder an wen auch immer hat, mal so ein bisschen runterzufahren und die Erwartungshaltung an sich selbst nach oben zu bringen, um von sich selbst das Bestmögliche zu erwarten und nicht von anderen. Denn da muss man immer sagen, die Schwester der Erwartung an andere ist natürlich die Enttäuschung von anderen. Je mehr Erwartungen wir an andere haben, desto enttäuschter sind wir von ihnen. Das liegt aber weniger an den anderen, sondern an unserer eigenen Erwartungshaltung. Das heißt, der Weg, Deutschland zu retten, ist weniger Erwartungen an die da oben zu haben, sondern mehr Erwartungen an uns zu haben. Und das ist sehr unpopulär, sowas zu sagen, weil wir natürlich die alle als Schuldige sehen wollen. Die sollen alle praktisch mal den Preis bezahlen für das, was sie alles mal gemacht haben, sollen alle zur Verantwortung gezogen werden, sollen alle am besten eingesperrt werden für ihre ganzen Fehler, sollen alles privat auch noch bezahlen, das ganze Geld, das sie verbrannt haben. Und ich bin überhaupt nicht dieser Meinung. Ich bin überhaupt nicht dieser Meinung, weil das führt uns nicht, das bringt uns nirgendwo hin. Ja, ich bin dafür, dass Menschen Verantwortung tragen. Ich bin dafür, dass Menschen auch eine Verantwortung tragen für die Taten, die sie getan haben. Ja, das schon. Aber ich sage nur, dieses Rache-Thema, die sollen bezahlen für ihre Fehler. Das ist eine Sache, aber das wird Deutschland nicht vorwärts bringen. Dieses Land wird nicht erfolgreicher durch das, dass Leute, die irgendwann mal Fehler gemacht haben, für diese Fehler bezahlen. Das ist der falsche Ansatz. Rache macht einen nicht erfolgreicher. Ja? Denn Gerechtigkeit auf dieser Ebene wird es nie geben. Und da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Vielleicht sollten wir unseren Gerechtigkeitsanspruch und unsere Rachegelüste mal so ein kleines bisschen wieder runterregulieren und diese Energie, die da in uns brodelt, lieber aktiv in produktive Eigeninitiative stecken und selber was Gutes aufbauen, anstatt diejenigen, die tatsächlich auch einen riesen Mist produziert haben, die ganze Zeit ja, im Endeffekt den Leuten zum Fraß vorzuwerfen oder die hängen zu sehen. Früher hätte man gesagt, hängt sie alle auf. Ja, das hätte man früher gesagt. Das ist genau das, was frustrierte Menschen machen. Frustrierte Menschen wollen, dass andere Menschen einen Preis bezahlen. Und ich nutze meine Energie lieber, um mit dieser Energie und auch der Frustration, die ich durchaus auch nachvollziehen kann, die ich auch habe an einigen Stellen, aber ich nutze die für etwas, um etwas aufzubauen, was Besseres. Deswegen sieht mein Leben auch deutlich besser aus als das der meisten anderen Menschen, weil ich diesen Frust konstruktiv nutze anstatt destruktiv. Ich nutze ihn für neue Projekte und nicht gegen Schuldige. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt von Jürgen Klopp.
Jetzt, wenn wir über die WM nachdenken und uns die Spiele angeguckt haben, haben wir sicher alle so ein bisschen das Gefühl gehabt, also ob das möglich war oder nicht, und bei anderen Ländern hat es ein bisschen ausgesehen, ja, ein bisschen intensiver hätte schon sein können. Also das habe ich vorher auch gesagt, dass im Fußball Verbesserung ganz oft mit mehr zusammenhängt, also im Leben generell, mehr Aufwand, mehr Intensität, ja.
Wichtiger Punkt, das war so ein kleiner Hinweis. Ja, sogar Friedrich Merz hat das gesagt, ist ihm natürlich wahnsinnig um die Ohren gehauen worden. Ne? Ich meine, diesen Mann kann man wirklich von vorne bis hinten, von morgens bis abends kritisieren für vieles. Aber eine Sache hat er klar gesagt, ja, also jetzt mal frei in meinen Worten, so hat er das nicht gesagt, ne? Aber auf gut Deutsch gesagt, ja, mit einer Vier-Tage-Woche werden wir dieses Land nicht nach vorne bringen. Wir werden uns mehr einsetzen müssen, wir werden mehr arbeiten müssen, wir werden mehr Gas geben müssen, wir werden uns mehr einsetzen müssen. Und ja, natürlich sind damit nicht die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gemeint, die sich eh schon den Arsch aufarbeiten und eigentlich schon gar nicht mehr können, die also eh schon komplett überlastet sind. Die müssen wir entlasten, aber ganz ehrlich gesagt, das sind doch 5% der Bevölkerung. Die meisten Menschen leben hier in einem Wohlstand, in einem Komfort, den es historisch so noch nicht gegeben hat. Also seid mal nicht böse, Leute, ne? Aber also wirklich, der Burnout in Deutschland, diese Burnout-Spirale, kommt bestimmt nicht durch das, dass wir es zu viel machen. Der kommt durch andere Gründe, ne? Das wäre eine eigene Podcast-Folge. Aber ich sage mal so, wir werden die Ärmel hochkrempeln müssen hier, wie ich das auch immer mache hier. Ja, und wir werden Vollgas geben müssen und vielleicht auch nochmal nicht nur ein, sondern zwei Gänge voran hochschalten müssen. Und wenn ich mir das anschaue, na, ich arbeite ja mit vielen Menschen, die sich selbstständig gemacht haben oder selbstständig machen wollen, mit was für einer Lethargie und schwachen Umsetzungskraft und was für mit wie wenig Geduld und Willenskraft und Disziplin diese Leute da teilweise vorgehen, wo ich sage, mit dieser Einstellung hättest du auch in den 70er oder in den goldenen 80er, 90er Jahren, die ja alle immer so hervorheben und verherrlichen, da hättest du in der Zeit auch keinen Erfolg gehabt. Es war noch nie so leicht, erfolgreich zu sein wie heutzutage. Früher gab es kein Internet, gab es keinen E-Mail-Verteiler, gab es kein Social Media. Heutzutage kann jeder Hupsi und Schlupsi hunderte von Leuten erreichen über einfachste Wege. Allein digital gab es früher alles nicht. Der Aufwand war früher viel, viel höher und es war für uns normal, damals Vollgas zu geben. Ich habe auch nicht mit E-Mail-Marketing angefangen, da gab es noch kein Social Media, als ich angefangen habe. Da gab es ganz andere Wege, viel aufwendiger, also es gab noch nie eine bessere Zeit als heutzutage. Aber das, was wirklich wieder kommen muss, ist, dass wir bereit sind, wirklich hochintensiv zu arbeiten und Dinge umzusetzen, Risiken einzugehen, uns unseren Ängsten zu stellen und die Dinge zu tun, die halt einfach mal zu tun sind. Auch wenn es unbequem ist. Und das ist eine totale Analogie unserer Fußballnationalmannschaft, wo Jungs spielen, die sehr gut kicken können, die sehr talentiert sind, die in weiten Teilen sehr gut ausgebildet sind, aber wo einige klare Faktoren von absoluter Leidenschaft, Hingabe und der Bereitschaft, auch mal Schmerz zu haben und auszuhalten, dorthin zu gehen, wo es weh tut, diese Bereitschaft fehlt einfach ein Stück weit bei allen oder bei vielen Beteiligten. Und das ist eine Analogie für unsere Gesellschaft, finde ich. Und Jürgen Klopp hat das gut ausgedrückt. So, schauen wir weiter, was er sagt.
Aber ich möchte auch mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und denken, wow, das war wirklich cool. Das hätte ich sehr gerne. Dazu brauchst du ein paar Dinge. Und ich habe ja, wenn Jürgen Klopp irgendwo reinkommt, dann ist natürlich ein Aufriss, dann macht man ein Fotos gemacht, dann wird Jürgen Klopp Bundestrainer und heißt jetzt werden Weltmeister. Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung.
Ja, perfekt ausgedrückt. Ne? Das war genau der Punkt, den wir vorhin schon gesagt haben. Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung. So ist es.
Und wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Wenn wir darüber sprechen, dass wir in Deutschland wird gefragt, sind wir so gut wie Frankreich? Und die Antwort lautet Nein, dann stimmt das nicht. Die Frage müsste lauten, haben wir so viel, haben wir Spieler wie Dembele, Mbappé, Doué, Barcola, haben wir das alles in der gleichen Anzahl? Nein. Aber fragen kann man es natürlich trotzdem.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den er hier macht. Ja. Das heißt, die Voraussetzungen, die man in einem Team hat, ja, in unserem Fall jetzt bei seinem Beispiel, wir haben nicht diese hochtalentierten oder hochqualitativen Spieler wie vielleicht andere Top-Länder. Das heißt, wir haben Wettbewerbsnachteile. Und wir haben in Deutschland auch Wettbewerbsnachteile. Zum Beispiel die großen Champions, die wir früher hatten mit VW und Porsche und wie sie alle hießen, also diese Top-Unternehmen, diese Global Player, die gibt es so nicht mehr. Deutschland hat fast kein weltweites Top-Unternehmen mehr. Ja, vielleicht noch SAP und so weiter, aber im Endeffekt war es das. Ja, und trotzdem können wir auch andere Top-Nationen auch mal schlagen. Wir können trotzdem erfolgreich sein, auch wenn uns momentan gerade die Top-Player fehlen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den er sagt. Das heißt, das ist keine Ausrede und keine Entschuldigung für das, dass eine Mannschaft nicht erfolgreich sein kann. Und auch ein Land kann erfolgreich sein oder wieder erfolgreich werden, auch wenn ihm momentan noch die Top-Player und die Top-Aushängeschilder, die Stars im Team quasi fehlen.
Wichtig, was ich eingangs schon gesagt habe, nicht wie Frankreich, nicht wie Spanien, nicht wie England, nicht wie Argentinien oder sonst irgendjemand, sondern wie wir. Aber auf unsere Art eine sehr, sehr intensive Art des Fußballs. Sehen wir im Moment die Nummer 1 der Welt? Nein, macht nichts. Es passiert ständig. Das ist also geht dann und genauso. Das ist ungefähr außer der 1 sind es alle. So, das kann man sagen. Wenn wir happy auf 2, dann würde uns stören, dass wir nicht auf 1 stehen. Können wir die, was sind es, 11 Mannschaften vor uns schlagen? Ja, in bestimmten Momenten sollte man das möglich machen. Dazu muss man auf bestimmte Art und Weise Fußball spielen. Und die wollen wir auf jeden Fall. Wir können das nicht ohne die Leute da draußen machen. Das geht nicht, aber es lohnt sich. Also das ist gerade immer, da bin ich naiv, auch möglich.
Ja, also er hat im Endeffekt alles jetzt auf seine Art und Weise ausgedrückt, was ich versucht habe schon zu sagen. Ja? Also auf unsere Art und Weise können wir trotzdem erfolgreich sein. Wir müssen nur unsere Art und Weise finden und mit sehr, sehr viel Intensität arbeiten. Das ist die Art und Weise, wie ich auch arbeite, sehr intensiv, sehr leidenschaftlich, sehr involviert und auch viel, ja, von der Menge mehr als jemand, der einen 40-Stunden-Job hat. Ich sage immer, ich arbeite nicht 40 Stunden in der Woche, weil ich arbeite nachmittags auch noch. Ja, weil, ja, es ist so, dass ich teilweise schon auf den 40-Stunden-Job an manchen Wochen komme, wenn ich, sage ich jetzt mal, vormittags oder morgens, vormittags und im frühen Nachmittag nehmen. Und an manchen Tagen ist der späte Nachmittag und der Abend noch dabei. So, und das mache ich seit mittlerweile fast 20 Jahren. Und davor habe ich auch nicht geschlafen. Also das bedeutet ganz einfach, wir brauchen ein anderes Niveau, mit dem wir bereit sind für unsere Ziele und für unsere Vorstellung von unserem Land oder von unserem Leben, wenn du einen persönlichen Wunsch von deinem Leben hast, dafür zu arbeiten. Denn bei dem, was die Leute vom Leben wollen, da greifen sie immer ganz oben ins Regal. Sie wollen Freiheit und sie wollen also finanzielle Freiheit und zeitliche Freiheit und Leichtigkeit und Wohlstand. Und also wir greifen ganz oben ins Regal, wenn es darum geht, von dem, was wir wollen. Aber bei dem, was wir dafür einbringen, da schauen wir dann gerne nach oben von denen, die uns die Rahmenbedingungen dafür natürlich auch zur Verfügung stellen sollen. Und ich würde immer vorschlagen, nicht mit dem Fernglas zu gucken, was die Leute, die dieses Land regieren, so machen, sondern mit dem Spiegel zu arbeiten und zu schauen, was macht denn eigentlich ich, auf welche Art und Weise. Ja.
Das ist mir häufig schon mal vorgeworfen in meinem Leben. Aber ich hab dreimal erlebt, wie erfolgreicher Fußball eine Stadt verändern kann. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass erfolgreicher Fußball tatsächlich auch ein Land verändern kann.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, Jürgen Klopp hat gearbeitet in Mainz als Trainer, in Dortmund und in Liverpool. Und alle drei waren im Endeffekt in keiner guten Situation. In Mainz damals war in der zweiten Bundesliga. Das heißt, die haben es nie geschafft, in die erste Bundesliga zu kommen. Das war also wirklich eine Katastrophe. Das heißt, er hat diesen relativ erfolgsarmen Club in die erste Liga geführt. So, dann ist er nach Dortmund gegangen. Dortmund war damals kurz nach der, oder eigentlich so fast noch im Prozess einer drohenden Insolvenz. Der Club war finanziell am Ende, hatte keine guten Spieler mehr, hatte eine große Vergangenheit gehabt, war dann komplett abgestürzt. Also Dortmund war damals das, was Deutschland heute ist. Also damals war Dortmund war 1996, 97 deutscher Meister und auch Champions League-Sieger damals 1997 und ist dann komplett abgerutscht, finanzielle Probleme kurz vor der Insolvenz. Und Jürgen Klopp wird ein paar Jahre danach Trainer und hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ja, also dann auch mit Champions League-Finale, paar Mal deutscher Meister, Pokalsieger und so weiter. Also unglaublich erfolgreich. Natürlich nicht alleine, sondern immer mit einem Team zusammen und auch die Art und Weise, wie er Teams aufstellt, das ist das. Er denkt immer im Wir, er denkt immer in Gemeinschaften. Er hat das davor ja auch gesagt, wir werden das nicht ohne die Leute machen können. Das heißt, jeder ist gefragt, wir werden die Leute mitnehmen müssen. Das heißt, wir werden alle in Deutschland natürlich jetzt auch brauchen, damit sie mitmachen, die auch wirklich wollen. Ja, wie gesagt, den anderen kann man sowieso nicht helfen. Die sollen dann das woanders machen. So, aber Liverpool war übrigens das Gleiche. Liverpool hatte ewig keine großen Erfolge. Ja, kein englischer Meister. Es hat, glaube ich, Jahre und Jahrzehnte. Teilweise war Liverpool ohne großen Titel. Und dann wird er mit Liverpool, ja, er hat dann damals diesen schönen Satz gesagt, hat, we have to become from doubters to believers. Ja, wir müssen von Zweiflern zu Gläubigen werden. Ja, nicht gläubig im Sinne von Religion, sondern von Menschen, die an den Erfolg und an sich selbst glauben. Ja, vom Zweifler zum Glaubenden. Ja. Oder zum Vertrauenden, könnte man auch sagen. Das ist der Prozess und das hat er auch in Liverpool den Leuten eingeimpft, im positivsten Sinne. Und ist ja mit Liverpool dann tatsächlich auch Champions League-Sieger und auch englischer Meister geworden. Unglaublich, ja. Und ja, wenn das mit Städten möglich ist, ist sowas womöglich auch mit einem Land möglich. Ich glaube tatsächlich, dass wir davon was lernen können, um unser Land in eine positive Richtung zu bringen.
Also die Reihenfolge, da müssen wir ein bisschen drüber, also was wollen wir erst? Erst Stimmung, dann guten Fußball oder erst guten Fußball, Stimmung? Also das ist mir wurscht, wir können beides gleichzeitig versuchen bei den nächsten Länderspielen auf ein höheres Level. Wir brauchen eine gewisse Geduld. Also ich möchte gerne Fortschritte sehen. Möchte ja sagen, also ich will einfach sehen von den Jungs, die da eingeladen werden, dass die mir zeigen, dass was ganz, 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 ganz Besonderes ist für die Nationalmannschaft. Nicht sagen, zeigen. Dann, für mich ist es die größte Ehre, die ich mir jetzt echt vorstellen könnte, dass ich hier sitze.
Ja, nicht sagen, sondern zeigen. Ja, das gilt auch für uns alle. Nicht so viel reden, was wir alles möchten und was wir alles tun möchten, sondern tun. Einfach tun. Was mir die Leute immer alles erzählen, was sie alles in ihrem Leben möchten und was sie alles tun werden, nicht sagen, tun. Ja, let your actions make the noise. Ja, lass deine Worte den Lärm machen und lass deine Handlungen, lass deine Taten den Lärm machen und nicht deine Worte. So, dann kommen wir zum Abschluss, die letzte Minute, was er gesprochen hat.
Ich weiß nicht, ob der hier funktioniert, aber wenn ich ein paar Sekunden die Augen zumache und mir vorstelle, Deutschland wird in 4 Jahren Weltmeister, nur mal so, dann fühlt sich das zum einen echt gut an, weil ich habe eine relativ gute Vorstellungskraft bei solchen Sachen. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann stellen wir uns mal vor, das wäre so. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht mehr so ein Arsch, wie im Moment vielleicht denken er ist. Oder das Wetter wäre nicht so schlecht. Oder Friedrich Merz wird nicht alles falsch machen, obwohl er versucht, alles richtig zu machen und so weiter. Das wäre nicht so. Das ist das, was Fußball verändern kann. Und das zu wissen, bedeutet, ab heute müssen wir alles dafür tun. Nicht, dass wir Weltmeister werden, dass wir so spielen, dass wir es könnten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu nutzen. Und ich lade euch alle ein. Ja? Ich habe Bock. Wenn ihr es auch habt, los geht's.
Ja. Großartig, ja. Wenn ihr Bock habt, dann los geht's. Ich lade alle ein. Genau das ist eigentlich meine Denke in seinen Worten ausgesprochen. Und ganz wichtig fand ich da auch den Abschlussgedanken, ne? Alleine mal diese Vision zu haben, was wäre, wenn? Und für diese Vision lohnt es sich doch wirklich auch sein Bestes zu geben. Und das ist keine Garantie dafür, dass wir es zum Schluss werden. Ja, es ist keine Garantie dafür, dass dann alles klappt. Bloß weil ich ein Ziel im Kopf habe und mein Bestes dafür gebe, heißt es nicht, dass dieser Erfolg wirklich eintritt. Aber es bedeutet, auf eine Art und Weise zu leben und zu arbeiten, dass man es überhaupt erreichen könnte. Ja, dass die Möglichkeit besteht. Und das ist die Botschaft, die ich euch auch mitgeben will. Ja, alles für seinen Erfolg im Leben zu tun. Und alles für seine Träume und Ziele im Leben zu tun, bedeutet nicht automatisch, dass alles genauso eintritt, wie man es gerne hätte. Aber es bedeutet, dass man überhaupt eine Chance hat, dass es eintreten könnte. Wenn du nicht dein Bestes in deinem Leben gibst, nimmst du dir selbst auch die Chance, dass es überhaupt eintreten könnte. Lasst uns also so leben, so arbeiten, so denken, so miteinander umgehen, dass das Bestmögliche eintreten könnte. Und der Rest, ja, den Rest, den überlassen wir dem Prozess. Okay? Ihr Lieben, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit in dieser Folge. Ich hoffe, da war einiges dabei an Inspiration von Jürgen Klopp, vielleicht auch ein bisschen von mir. Ich würde mich über euer Feedback freuen und vor allem ja über das, dass ihr vielleicht auch mit mir zusammen Lust habt, dieses Land wieder mit nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass Deutschland mittelfristig eine großartige Zukunft vor sich haben kann, wenn wir das Richtige jetzt dafür tun. Ich bin dabei. Und wer von euch dabei hat, also ich habe Bock. Ja, und wenn ihr wollt, dann sage ich jetzt mal nach Jürgen Klopps Art, dann los geht's. Bis zum nächsten Mal bei Die Kunst zu leben. Ciao, euer Steffen.